Wie viel Ich? Fragen zur Selbstbestimmung. Ein Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Franziska Rinke. Ich bin Referentin für Rechtsstaatsdialog und Völkerrecht bei der Konrad-Adenauer-Stiftung und begrüße ganz herzlich heute Herrn Professor Schärpe als Gast in unserer Podcast-Folge. Schön, dass Sie da sind.
Danke, schön, dass ich da sein darf.
Wir sprechen heute erneut über das Thema Leihmutterschaft. In der letzten Folge hatte ich Frau Professorin Wappler zu Gast als Mitglied der Kommission zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin, sodass ich natürlich mit ihr über die Lage in Deutschland gesprochen habe. Wer die Folge verpasst hat, gerne nochmal reinschalten. Heute habe ich Herrn Professor Schärpe zu Gast und mit Ihnen würde ich gerne mehr den internationalen Blick wagen. Also vor allen Dingen aufgrund Ihrer Expertise auch nach England schauen. Sie haben lange in England gelebt, aber auch vielleicht den Blick darüber hinaus. Sie sind Professor für Comparative Law, also Rechtsvergleichung, an der Universität in Aalborg in Dänemark. Und jetzt fragt sich natürlich die geneigte Hörerin oder der geneigte Hörer, was hat Dänemark mit Leihmutterschaft in England zu tun? Oder vielleicht können Sie uns da ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, was einen Berliner mit England und dem Thema Leihmutterschaft fachlich verbindet.
Ja, mein Werdegang ist vielleicht ein bisschen atypisch. Also ich habe als ganz normaler, ordinärer Wissenschaftler in Deutschland angefangen und hatte dann das große Glück, am Max-Planck-Institut zu promovieren bei Herrn Professor Baselow, der leider jüngst verstorben ist. Und da hatte ich meine Habilitation auch schon angefangen und dann ergab sich aber für mich die Möglichkeit, in Cambridge eine Stelle anzutreten. Und das ist ja nun keine so ganz schlechte Universität. Da spart man sich dann auch den Habilitationsgang und die Hierarchien sind auch ein bisschen anders, was mir sehr zugute kam persönlich. Und daraufhin bin ich dann über 20 Jahre in England geblieben, zum Schluss auch als Professor of Comparative Law und habe das Cambridge Family Law Center gegründet. Aber dann kam Brexit und ich habe eine Familie und es gibt Dinge, die sind wichtiger als die eigene Karriere. Und da haben wir uns umgesehen, wo wir denn hingehen können. Deutschland war natürlich auch ein Kandidat, aber meine Mutter kommt ursprünglich aus Nordjütland, gute 20 Kilometer von wo ich jetzt gerade sitze. Und die Bedingungen, die sich für meine Familie geboten haben und auch für meine Forschung, muss man sagen, ich habe hier sehr große Freiheiten, die waren fantastisch. Und jetzt habe ich das Nordic Center for Comparative and International Family Law gegründet, wo ich alle nordischen Länder zusammen einbinde. Also akademisch ist das ein Paradies und für meine Kinder ist es, glaube ich, auch sehr schön hier zu sein.
Ja, wunderbar. Das klingt ganz traumhaft, würde ich sagen, die Bedingungen in Dänemark. Kommen wir zum Thema des Podcasts Leihmutterschaft. Sowohl die Eizellenspende als auch die Leihmutterschaft sind in Deutschland verboten. Leihmutterschaft ist in vielen Ländern Europas verboten. Wie ist denn die Rechtslage in England oder in Großbritannien, muss man ja sagen, oder vielleicht auch darüber hinaus? Was sind Ihre internationalen Erfahrungen?
Also in den zwei großen Studien, die wir gemacht haben, die letztlich sogar global sind, sind wir darauf gestoßen, dass im Grunde gibt es viereinhalb Grundansätze, um mit Leihmutterschaft umzugehen. Das eine ist, das komplett abzulehnen und zu verbieten. Die zweite Stufe, das nennen wir Prohibitive, also den Verbotsansatz. Das zweite ist the Tolerant Approach, also der Toleranzansatz, wo wir sagen, einige Formen der Leihmutterschaft finden wir akzeptabel, aber andere nicht. Und dann regeln wir das entsprechend geregelt. Der dritte Ansatz ist, dass wir sagen, Leihmutterschaft ist da, sie existiert, wir müssen sie regulieren, um Frauen, Kinder und auch Eltern zu schützen. Das nennen wir den Regulatory Approach oder den Regulierungsansatz. Und dann gibt es natürlich den wilden Westen, den freien Markt, wo man das dann einfach unreguliert lässt und dann mal schaut, wie das denn so vonstatten geht. Der halbe Ansatz ist, indem man sich ganz zurückhält und sagt, das überlassen wir den Medizinern. Ob das eine gute Wahl ist, darüber lässt sich gut streiten. Und Deutschland befindet sich natürlich in der ersten Gruppe mit einem grundsätzlichen Verbot. Und wir sehen, wohin das führt, nämlich zu einem dringenden Reformbedarf. Und England oder das Vereinigte Königreich, weil das war noch ein Gesetz, das für alle drei Rechtsordnungen im Vereinigten Königreich, also Schottland, Nordirland und England und Wales gilt, da befinden wir uns in der Tolerant Approach, also da, wo wir tolerieren einige Formen der Leihmutterschaft. Das heißt, es gibt eine Möglichkeit, einen sogenannten Parental Order zu bekommen, also keine Adoption, sondern ein spezieller Part extra für Leihmutterschaften unter gewissen Voraussetzungen. Und das wird schon seit langer Zeit praktiziert, hat sich jetzt letztlich aber als nicht ganz ausreichend erwiesen, weil die Bedingungen global halt anders sind.
Da können wir vielleicht auch nachher nochmal drüber sprechen, was sozusagen die Reformbestrebungen sind. Aber vielleicht können Sie auch nochmal im Detail nochmal mitteilen, wie lange gibt es das schon in Großbritannien und was ist genau geregelt? Also wir sprechen ja in Deutschland vor allem in der Diskussion eher um die altruistische Leihmutterschaft. Ja. Wie ist es denn in Großbritannien?
Ja, Ja, also das war auch der Grundansatz, dass man gesagt hat, also wir wollen keine Kommerzialisierung. In England ist es auch nach wie vor verboten, Leihmutterschaftsdienste anzubieten. Agenturen dürfen nicht operieren. Es gibt relativ strenge Verbotsvorschriften dafür. Aber die sogenannte altruistische Leihmutterschaft, und über den Begriff kann man auch gut streiten, die ist möglich. Und das wird dann also auch schon seit über 20, 30 Jahren praktiziert. Ich habe sogar ein Beispiel aus meinem unmittelbaren Bekanntenkreis. Ich habe eine gute Freundin, deren Schwester hatte ein Fertilitätsproblem. Die Eier waren gut, aber sie konnte keine Kinder tragen selber. Und dann hat meine gute Freundin gesagt, weißt du was, das kann ich für dich tun. Und hat dann sie hatte selber schon zwei Kinder und hat dann noch zwei Kinder für ihre Schwester ausgetragen. Und das ging dann anschließend den normalen Gang, wie es denen in England geht. Dann ist erst bei Geburt also meine Freundin und ihr Mann, der mit eigentlich gar nichts damit zu tun hatte, weil die Eier also von der Schwester kamen und von deren Ehemann befruchtet waren, aber dann von meiner guten Freundin ausgetragen. Der Mann und meine Freundin waren dann als Eltern erstmal von Geburt an, also der Ehemann aufgrund der Ehe und meine Freundin aufgrund der Geburt. Und dann musste dieser Übertragungsvorgang eingeleitet werden. Und das nennt sich dann Parental Order. Und das geht dann vor Gericht. Und wenn das alles konsensual ist, und das war es natürlich in dem Fall auch, dann dauert es natürlich trotzdem eine Weile. Aber wenn dann das Verfahren durchlaufen ist, und das sagen die Richter häufig, das sind die schönsten Gerichtsverfahren, die es gibt, weil alle zufrieden und glücklich sind eigentlich, braucht halt nur ein Urteil am Ende oder ein Order, und dann wird die Elternschaft in dem Moment erst übertragen. Aber bis zu dem Zeitpunkt war meine Freundin die Mutter jeweils der Kinder, obwohl sie das natürlich eigentlich gar nicht sein wollte und das auch niemand so gedacht hat und niemand das auch so empfunden hat. Und das hat Alltagsleben natürlich nicht unerhebliche Probleme, weil man seine Kinder natürlich im Kindergarten anmelden muss, und das sind natürlich seine Kinder oder ihre Kinder, die man anmelden muss. Und das können sie natürlich nicht. Krankenversicherung, Schwimmkurse, also ist halt dann immer etwas schwierig.
Ja, Sie haben jetzt schon ganz viele Themen angesprochen, die mich auch brennend interessieren. Also vielleicht fangen wir nochmal chronologisch an. Sie hatten ja auch im Nebensatz so gesagt, altruistisch, ein Wort, worüber man auch streiten kann. Gibt es denn eine gesetzliche Definition von dem Begriff im Gesetz?
Nein, also es wird auch nicht altruistisch genannt, sondern es wird sozusagen umgekehrt. Es wird halt die sogenannte Commercial Surrogacy, also die kommerzielle Leitmutterschaft, wird verboten. Zahlungen sind grundsätzlich untersagt. Da können wir gerne nochmal drüber zurückkommen, weil so einfach ist es dann nämlich doch nicht. Aber im Prinzip darf man sozusagen keine Zahlung für die Leistung der Leihmutterschaft entgegennehmen. Das ist so der Grundansatz.
Und wie
Und
verstehen Sie altruistisch? Also was wäre nach Ihnen, nach Ihrer
ja,
Meinung?
also das Problem ist, dass in der Diskussion und auch teilweise in der Literatur wird altruistisch immer als Gegensatz zu Commercial aufgebaut. Und das verkennt vielleicht, dass selbst wenn man eine Leistung erbringt, für die man bezahlt wird, dass da doch ein Element von Altruismus dabei sein kann. Also, dass man etwas Gutes tut und trotzdem dafür bezahlt wird, ist ja nun nicht ganz ausgeschlossen, nicht? Also, wenn ich ehrenamtlich in einem Sportverein als Trainer arbeite und ich bekomme dann eine Aufwandsentschädigung, dann wird meine Leistung als Trainer ja auch nicht devaluiert, weil ich eine Aufwandsentschädigung bekomme. Also, und dieser Gegensatz ist halt ein bisschen problematisch, aber er ist natürlich hilfreich, weil es sagt, also auf der einen Seite, ich mache das nicht fürs Geld, und auf der anderen Seite klingt dann immer so mit, als ich mache das nur fürs Geld. Aber genauso sind natürlich kommerzielle Leihmutterschaft auch ein bisschen problematisch, weil es ja nicht zwingend, also kommerziell klingt ja immer gleich mal negativ. Darf man der Commerzbank nicht so sagen, aber Kommerz klingt immer erstmal negativ. Und also viele Leute sprechen dann auch von einer Compensatory Surrogacy, also wo man halt kompensiert wird, also im Grunde eine Aufwandsentschädigung. Aber wie gesagt, die Zahlungen sind halt sehr problematisch. Und genau das ist es auch, was in England letztlich zu den Reformüberlegungen geführt hat.
Genau, Bezahlung ist nochmal ein gutes Stichwort. Ich hatte mit Frau Wappler auch darüber gesprochen, mit Blick auf die deutsche Debatte. Es sind ja viele, die daran verdienen am Ende auch. Die Ärzte verdienen damit, die Kliniken verdienen, Agenturen verdienen wahrscheinlich damit. Und um die Worte von Frau Wappler zu benutzen, man hat ein Störgefühl, wenn die Leihmutter sozusagen nur mit Fahrtkostenersatz abgespeist werden würde.
Ja.
Deswegen, wie sind denn die Regelungen weltweit vielleicht auch oder in England ganz konkret?
Ja, also weltweit ist es ein bisschen schwierig, weil es natürlich große Unterschiede gibt. Also in Vereinigten Staaten oder in der Ukraine, Georgien, Kasachstan, Kenia, Kolumbien frei verhandelbar. Und das kann auch schlimme Auswirkungen haben. Also Leihmutterschaft kann Ausbeutung sein, ist gar keine Frage. Ist es leider auch oft. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir auch in Deutschland über Reformen nachdenken müssen, weil wir nämlich sonst die Ausbeutung in anderen Ländern fördern. Aber da können wir gerne zurückkommen. In England ist es so, dass man seine reasonable expenses bezahlt bekommen kann. Das ist also drin, aber die müssen im Nachhinein genehmigt werden. Das heißt, man macht dann erstmal und dann hofft man auf das Beste, dass der Richter sagt, das ist noch angemessen. Nun hat sich aber herausgestellt, dass, also in England wenn ich eine Leihmutter habe und die macht das so wie meine gute Freundin aus der Liebe zu ihrer Schwester oder aus anderen Gründen, eben ohne jede Form der Bezahlung, dann ist das natürlich wundervoll. Aber es hat sich halt gezeigt in allen Ländern, die dieses Modell fahren und natürlich auch und insbesondere in den Ländern, wo Leihmutterschaft verboten ist, dass Leute dann sagen, aber ich kann das hier zu Hause nicht machen, entweder weil es verboten ist oder weil ich niemanden finde. Ich habe keine Schwester. Und dann gehen die natürlich woanders hin, weil sie sich den Traum von ihrem Kind verwirklichen wollen. Und dann ist es so, dass das dann vor Ort gemacht wird, unter welchen Bedingungen auch immer. Auch darüber können wir gerne sprechen, weil genau das ist problematisch. Und dann kommen die aber mit dem Kind nach Hause und sagen, so, jetzt würden wir aber gerne eine Familie sein. Und dann ist es natürlich ein bisschen problematisch, wenn der Gesetzgeber sagt, nein, seid ihr aber gar nicht. Und könnt ihr auch nicht sein, weil wir sind im Grunde dagegen. Und dann hat man natürlich den Widerstreit, und der ist in England sehr schön aufgearbeitet worden, in vielen Gerichtsurteilen zwischen der rechtspolitischen und durchaus verständlichen, ich bestreite das überhaupt, Ansatz, dass das eine Praxis ist, die unter Umständen oder grundsätzlich eine Verkommerzialisierung des weiblichen Körpers darstellt oder des Kauf von Kindern darstellt. Diese Grundhaltung kann man haben. Und das kann natürlich auch ein Land auch entscheiden und auch ein Parlament entscheiden. Das Problem ist nur, dass der Richter zum gleichen Zeitpunkt dann damit konfrontiert ist, dass da ein Kind ist, dessen Kindeswohl der Richter beachten muss, wenn er seine Urteile fällt. Und in England war dann immer, kann ich jetzt sagen, ja, die Eltern haben 80.000 US-Dollar gezahlt in Kalifornien. Sollte das dazu führen, dass ich sage, ich kann diesen Order nicht machen, das ist jetzt keine reasonable expenses, und sage ich dann diesem Kind, du hast keine Eltern. Ja? Also weil die Situation ist ja diese, und das war in den deutschen Urteilen, die der BGH auch völlig angemessen gelöst hat. Über Details kann man wieder mal streiten, aber die Situation ist ja so, dass das Kind in den USA als Kind der Wunscheltern angesehen wird. Das ist so. Und wenn das Kind dann nach Deutschland kommt oder nach Dänemark, wo wir auch ein Verbot hatten bis vor kurzem von kommerzieller Leihmutterschaft, oder in andere Länder, und da sagen wir dann, aber ihr seid noch gar nicht die Eltern und ihr werdet vielleicht auch nie die Eltern sein. Und das ist natürlich zum Nachteil des Kindes. Und da muss man sich natürlich überlegen, ob man das tatsächlich dem Kind anlasten kann, die Art und Weise, wie es zur Welt gebracht wurde. Also ich glaube, also selbst es gibt im Grunde keinen Streit darüber, dass das Kind als solches natürlich unschuldig ist. Und wenn es dann sozusagen zum Objekt rechtspolitischer Erwägung gemacht wird, das ist sehr problematisch. Und in England haben die Gerichte das sehr deutlich aufgearbeitet und hat gesagt, und es kann im Grunde keine Situation geben, wo das Kindeswohl hinter den generellen rechtspolitischen Anliegen zurückstehen muss, weil wir haben hier ein konkretes Kind. Und das Argument, das hat auch ein Kollege aus Harvard sehr schön aufgearbeitet, Glenn Cohen, das Kind sollte besser nicht existieren. Das kann man dem existierenden Kind gegenüber natürlich nicht so gut verwenden.
Macht sich jetzt schwierig, ja. Das Kind ist ja nun mal
Ja.
da. Sie haben jetzt ganz viele Sachen schon wieder angesprochen, auch mit den länderübergreifenden Konstellationen, was ja vielleicht auch für Wunscheltern in Deutschland von Relevanz ist, weil es ja in Deutschland auch verboten ist. Ich würde vorher aber vielleicht gerne nochmal zu der kommerziellen Leihmutterschaft zurückkommen, beziehungsweise auch, Sie hatten es ja am Rande so ein bisschen erwähnt, auch die Sorge um die Ausbeutung. Das ist ja auch, finde ich, in der deutschen Debatte oft ein Argument, wo gesagt wird, in vielen Konstellationen ist die Gefahr, ich meine, den Fall, den Sie am Anfang geschildert haben, ist ja der ideale Fall, dass man nahen Angehörigen hat oder nahe Angehörige, die da als Leihmutter in Frage kommt. Aber das ist ja wahrscheinlich nicht der Standardfall, würde ich jetzt vermuten. Also vielleicht.
Ja, es ist die große Ausnahme. Also da muss man wirklich Glück haben. Nicht nur, dass man Familie oder Freunde hat, die dazu in der Lage sind, auch so, aber auch die wirklich willens sind, sowas zu unternehmen, weil es ist ja doch schon ein eher etwas größerer Aufwand, wie wir sagen, also it's a major commitment. Und
Definitiv, ja.
das finde ich, das muss man auch würdigen. Und das ist natürlich schwierig. Aber es gibt natürlich viele Leute, die sind nicht in der glücklichen Lage, solche Menschen zu haben, und die schauen dann eben woanders. Und wenn es in dem eigenen Land verboten ist, dann schauen sie halt in anderen Ländern. Also wir leben in der globalen Welt, das Internet ist da, es ist relativ leicht, solche Sachen zu finden. Und das Problem ist natürlich, dass in vielen Ländern tatsächlich eine Ausbeutung stattfindet. Dass Frauen im Grunde das Wort ist furchtbar, aber in so Legestationen, ja, gesperrt werden wie Hühner. Und dann wird da, und die, das Geld bleibt bei den Agenturen und bei den Maklern, und das sind furchtbare Zustände. Und das Problem ist, dass wenn wir uns im Westen auf die Schulter klopfen und sagen, aber bei uns sind solche Praktiken ja verboten, wir sind ja moralisch auf der richtigen Seite, das Problem ist, dass wir dann im Grunde die Ausbeutung von Frauen in anderen Ländern fördern, weil wir natürlich unsere eigenen Bürger dorthin schicken, wo wir überhaupt keine Kontrolle haben. Und das ist das Ergebnis unserer großen Studien, die wir gemacht haben, ist, dass die, also wenn man wirklich ernsthaft die Ausbeutung verhindern will und wenn man den Verkauf von Kindern verhindern will, das kann man natürlich nur auf dem eigenen Staatsgebiet. Und deswegen ist es das, was die Law Commission in England jetzt auch vorgeschlagen hat und die schottische Law Commission und was auch im Grunde unser Credo ist in dem Buch, ist, you need to bring it home. Es muss nach Hause kommen. Es muss bei uns stattfinden, wo wir garantieren können, dass keine Ausbeutung stattfindet, dass alle Beteiligten mit beiden Füßen auf dem Boden des Rechtsstaates stehen und dass solche Sachen eben in einem gesicherten Umfeld passieren. Und das ist das Anliegen der englischen Reform, weil wir haben gesehen, dass in allen Ländern, also Frankreich, klassisches Beispiel auch, die ganzen großen Fälle im Europäischen Menschengerichtshof sind französische Fälle, weil es da eine Familie gibt, die das sehr energisch betrieben hat, die Menaissant-Familie. Die Leute gehen woanders hin. Und die Ausbeutung, die wir gesehen haben in Indien, Thailand, das hat auch dazu geführt, dass die ihr Gesetzessystem komplett umgestellt haben, weil die ganzen westlichen Leute da hingegangen sind und dann eben diese Leihmütter da letztlich missbraucht haben. Durchaus mit guten Intentionen, also das will ich den Eltern überhaupt nicht unterstellen. Aber das Problem ist halt, wenn wir uns im Westen, oder das West ist vielleicht ein bisschen sehr global, aber in den Ländern, wo wir sagen, wir haben entweder ein Verbot oder wir tolerieren nur bestimmte Formen der Leihmutterschaft und deswegen gibt es wahrscheinlich zu wenig Leihmütter, dann fördern wir die Ausbeutung von Frauen in anderen Ländern.
Das wäre
Das
genau
ist
meine
die
konkrete
Konsequenz.
Nachfolgefrage nochmal. Wie sieht es denn mit der Statistik aus? Also wie viele Fälle gibt es denn jetzt in England zum Beispiel pro Jahr, wenn wir jetzt bei England bleiben wollen?
Ja,
Was hätte
das.
das sozusagen, wenn man es, mein Gefühl würde jetzt sagen, es wird ja nicht den Bedarf decken können, selbst wenn ich alles liberalisiere.
Der Grundansatz, den ich habe, ist, also wenn ich sozusagen die weltweite Ausbeutung von Frauen um 40 oder 80% verringern kann, dann ist es das auf jeden Fall wert. Also den Anspruch zu haben, wir schaffen das mit 100%, das ist ungefähr genauso, wie wir Mord und Totschlag verbieten und dann davon ausgehen, das passiert nicht. So funktioniert es leider nicht. Also ich denke, es ist durchaus ein lohnenswerter Ansatz zu sagen, wir versuchen die Ausbeutung von Frauen so weit wie möglich zu reduzieren. Aber es ist natürlich richtig, es wird immer noch einen weiteren Bedarf geben. Aber in England, da reden wir von Hunderten, von Tausenden von Fällen. Das Problem ist natürlich, dass die Statistiken nicht vorliegen. Wir können nur sagen, das sind die Gerichtsurteile, wo Leute dann nach einem Parental Order gefragt haben. Aber ich war in mehreren Fällen in England involviert als Gutachter, wo das teilweise 12, 14 Jahre nach der Geburt passiert ist, weil den Leuten gar nicht klar war, dass ihr kalifornisches Gerichtsurteil in England überhaupt nicht gilt. Und das kann Konsequenzen haben fürs Erbschaftsrecht, fürs Scheidungsrecht in England insbesondere, weil dort Kinder eine besondere Rolle spielen. Die Nichtverbindung empfundenen Eltern ist halt wirklich problematisch. Und dass man wie ein Elternteil ist, ist rechtlich halt nicht ein Elternteil. Da kann man also sozial, und es gibt auch einige Urteile vom Europäischen Menschengerichtshof, gerade zu einem isländischen Fall, wo dann gesagt wird, aber die sind ja wie Eltern und überhaupt nicht eingeschränkt in ihre täglichen Liebe und dem Familienleben, das sie haben. Das mag sein, aber wie ein Elternteil ist halt nie ein Elternteil, weil es halt immer erbschaftsrechtlich, unterhaltsrechtlich, es gibt ganz viele Aspekte, die sind da halt einfach nicht abgedeckt. Und da muss man sich immer wieder fragen, geht es uns nicht um die Kinder? Und wenn ein Kind da ist, muss nicht das Kindeswohl an erster Stelle stehen.
Sie haben es jetzt an mehreren Stellen schon nochmal erwähnt. Ich würde es gerne nochmal aufgreifen. Die Elternschaft. Ich habe Ihren Ausführungen jetzt entnommen, dass es in England so ist, dass die Mutter, die das Kind oder die Frau, die das Kind zur Welt bekommt, per Gesetz Mutter ist. Man dann sozusagen per Gerichtsentscheid oder per Gerichtsverfahren sich um die Elternschaft bemühen muss. Ist
Ja,
das richtig?
das ist richtig, ja. Und ich meine, das ist also auch kein unübliches Verfahren. Und jetzt auch gerade nach den letzten Entscheidungen des Europäischen Menschengerichtshofs ist es zwingend aus Kindeswohlgründen, dass es einen Pfad zur Elternschaft geben muss. Aber etwas, was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass ja, da ja die allgemeinen Regeln gelten. Wenn wir jetzt den Fall nehmen, der diesem Fall KK und Dänemark zugrunde lag, da waren eine Frau und ein Mann und die Frau hat ein Fruchtbarkeitsproblem und da braucht es ist nicht mal klar, ob ihre Eizelle verwendet wurde oder nicht, weil das spielt nämlich rechtlich überhaupt keine Rolle. Es zählt immer nur, wer geboren hat. Aber Sperma ist natürlich wichtig und deswegen, also wurde das Kind im Ausland mit dem Sperma des Mannes gezeugt. Ob die Eizelle der Frau verwendet wurde oder nicht, wissen wir nicht, weil es keine Rolle spielt. Und dann kamen die mit dem Kind nach Hause und dann haben die dänischen Gerichte gesagt, nee, aber das ist ja bei uns verboten, ihr habt ja gezahlt. Und ich vereinfache das jetzt natürlich ein bisschen. Und deswegen, lieber Mann, dein Sperma wurde verwendet, du bist natürlich der Vater nach unseren Regeln, so ist das. Und liebe Frau, bei uns heißt es nun mal, wer das Kind geboren hat, ist die Mutter, das ist dann die ukrainische Leihmutter, tut uns leid, aber du bist ja wie eine Mutter, nicht wahr? Du hast ja sogar die elterliche Sorge, ist doch alles wundervoll. Und das ging dann durch alle Instanzen. Und der dänische Oberste Gerichtshof hat gesagt, nein, die generalpräventive Funktion ist wichtiger. Wir müssen das Signal senden, dass Leihmutter Leihmutterschaft im Prinzip nicht in Ordnung ist und schon gar nicht die kommerzielle Leihmutterschaft und deshalb. Und das ging dann zum Europäischen Menschenrechtshof und da überwirkt dann das Kindeswohl. Aber das Interessante an der Argumentation ist, dass ja die Idee ist, dass da eine Abschreckung herrscht. Das heißt, wenn wir sagen, die generalpräventive Funktion hat Präzedenz. Das Problem ist nur, es schreckt ja niemand ab. Also wenn ich als Ehefrau, ich sehe mich jetzt mal als Ehefrau und mein Mann möchte gerne ein Kind haben, das leiblich sein Kind ist und es gibt den Weg, das im Ausland zu machen und ich weiß, dass wenn wir nach Hause kommen, ich niemals rechtlich die Mutter sein werde, aber ich kann wie eine Mutter sein, aber mein Mann kann der Vater sein. Ja? Der rechtliche Vater, der echte Vater von seinem echten Kind. Das schreckt doch niemand ab. Das machen die natürlich trotzdem, ja. Und auch als nehmen wir den Fall, der meistens durch die Presse geistert, obwohl er eigentlich nicht der normale Fall ist, das homosexuelle Paar. Ja, gut, dann ist eben nur einer der Vater. Ja, aber das ist doch besser als nichts, wenn man eine Familie sein will. Das heißt, diese vermeintliche generalpräventive Wirkung, die sowohl der dänische Gesetzgeber als auch der deutsche Gesetzgeber sieht, die gibt es im Grunde gar nicht. Also natürlich für einige. Man muss vermögend sein. Ja, man muss Geld haben, um sowas zu machen. Es gibt im Grunde auch so eine Vermögensdiskriminierung hier, weil als armer Mensch kann ich keine Leihmutter machen. Als reicher Mensch ist überhaupt kein Problem. Kalifornien, ich kann Ihnen das in einer Woche, kann ich Ihnen die Anwälte organisieren. Ja, also es ist alles machbar mit viel Geld. Aber die generalpräventive Wirkung, die schlägt halt überhaupt nicht durch. Und wenn man also sagt, wie in Dänemark oder in Deutschland, nein, wir brauchen diese generalpräventive Wirkung, das ist das, was wir, unsere Priorität, dann muss man sich überlegen, haben wir denn die Priorität richtig gesetzt, wenn das gar nicht erreicht werden kann? Die Kinder kommen ja trotzdem. Ja?
Können Sie vielleicht auch noch, Sie hatten es vorhin im Nebensatz erwähnt, es gibt auch ein BGH-Urteil. Wie ist denn, was hat der BGH denn entschieden zu diesen Fällen?
Ja, also ist ein bisschen technisch und kompliziert. Es gibt da einen Unterschied letztlich und ich vereinfache ganz furchtbar, meine juristischen Kollegen werden mich schlachten. Aber im Grunde ist es so, wenn Sie ein ausländisches Gerichtsurteil haben, das die Elternschaft feststellt, wie so ein Pre-Birth-Order aus den USA zum Beispiel, dann wird das unmittelbar anerkannt. Wenn Sie aber kein so ein Urteil haben, sondern nur eine Geburtsurkunde, auf denen Sie als Eltern genannt sind, diese Geburtsurkunden sind nicht anerkennungsfähig. Das liegt daran, dass die Geburtsurkunden in verschiedenen Ländern verschiedene Beweiswerte haben. Das kann man also nicht sofort immer als Wahrheit annehmen und deswegen muss dann in Deutschland in diesen Fällen noch ein Adoptionsverfahren durchlaufen werden. Und das kostet natürlich Zeit und Geld auch wieder und ist auch aufwendig und hat auch natürlich einen riesen Verzögerungsfaktor, weil in der Zwischenzeit ja alles Mögliche passieren kann. Also wenn die Mutter, die Leihmutter stirbt, dann stirbt sie als Mutter des Kindes. Oder wenn die Wunschmutter stirbt, denn als toter Mensch kann ich ja nicht adoptieren. Also da gibt es alle möglichen Probleme, die in der Zwischenzeit entstehen können. Aber in Deutschland ist im Grunde der Ansatz, also beim Gerichtsurteil wird das die Elternschaft anerkannt. Und bei einem, wenn es nur eine Geburtsurkunde gibt, dann muss da noch ein Adoptionsverfahren durchlaufen werden. Und das ist der Ansatz, der in Dänemark auch gilt für alle Leihmutterschaften. Bisher ändert sich jetzt gerade und ist auch der Ansatz in Frankreich. Und nach dem Europäischen Menschengerichtshof muss es einen dieser Wege geben. Es muss die Möglichkeit geben, aus Kindeswohlgründen, dass die Elternschaft der Wunscheltern etabliert wird. Es gibt natürlich Gründe, warum das nicht passieren kann. Also die gibt Kindeswohlerwägungen, wo man sagt, also diese Menschen sollten vielleicht keine Eltern sein. Da brauchen wir nicht in die Details gehen. Da gibt es auch furchtbare Fälle natürlich. Aber das gilt natürlich auch für ganz normale Empfängnis, dass man da denkt, da gibt es vielleicht einige Eltern, die hätten wir besser nicht als Eltern gesehen. Ich denke da eine multiple Kindermörderin aus einem deutschen Bundesstaat, den ich vorsichtshalber jetzt nicht nenne, die mehrere von ihren Kindern unmittelbar nach der Geburt getötet hat. Da denkt man, vielleicht braucht die nicht noch ein weiteres Kind. Gut, solche Fälle gibt es immer. Nicht im, das ist für Leihmutterschaftsfälle ist das ja mit Sicherheit nicht der Regelfall.
Hoffentlich nicht. Ein anderer Aspekt vielleicht nochmal, wie sieht es denn aus, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wenn die Leihmutter während der Schwangerschaft so eine enge Bindung mit dem Kind aufbaut, dass sie es dann nicht wieder hergeben möchte. Wie sind denn die Fälle? Oder gibt es die Fälle? Vermutlich gibt es.
Ja, also wir nennen das die klassische Argumentation. Witzigerweise ist es, meistens wird diese Argumentation auch von Männern vorgebracht. Also wir haben, es gibt in Cambridge ein wunderbares Center for Cambridge for Family Research und die haben sehr viele lange Studien gemacht und auch die Law Commission in England hat viele Studien gemacht und es ist extrem selten, dass jemand, der sich bewusst auf eine Leihmutterschaft einlässt, hinterher dann sagt, das ist jetzt mein Kind, ich möchte das behalten. Also in England haben wir zwei dokumentierte Fälle. In dem einen Fall hat die Person das nur gesagt, weil sie mehr Geld wollte, das vorher illegal vereinbart worden war. Und in dem anderen Fall hatte die Frau sowieso nur ein eigenes Kind haben wollen und wollte jemand anders, der die medizinische Behandlung bezahlt. Das sind die bekannten Fälle. Aber ich will nicht ausschließen, dass es solche Fälle gibt. Aber interessanterweise die ganzen Studien, die wir gesehen haben, und zwar nicht nur aus Europa, sondern auch aus Indien, die größte Sorge von Leihmüttern ist, dass die Wunscheltern das Kind nicht nehmen. Also weil rechtlich, wenn es nämlich die Situation so ist, dass noch weitere Schritte erforderlich sind, dann sitze ich natürlich als Leihmutter mit dem Kind, das ich für jemand anders ausgetragen habe und vielleicht gar nicht als mein eigenes wollte. Das heißt, die größte Sorge von den Leihmüttern, das zeigen die Untersuchungen sehr deutlich, vor allem von altruistischen Leihmüttern, die nicht verwandt sind mit den Wunscheltern, haben, ist, dass sie sagen, wir wollen das Kind nicht. Es hat das falsche Geschlecht, es ist behindert, wir haben uns jetzt getrennt, ich habe gar keine Lust mehr auf Kinder. Also ich meine, solche Fälle sind alle schon vorgekommen. Der berühmteste dieser Baby-Gummy-Fall aus Thailand, wo ein ziemlich furchtbares australisches Paar, das zwei Kinder in Auftrag gegeben hat, bei einer thailändischen Leihmutter, und eines von denen hatte Trisomie. Und dann haben sie gesagt, Zwillinge waren es. Und dann sagen, wir nehmen nur den Gesunden. Danke sehr. Und das gab dann natürlich einen Riesenaufruhr, hat letztlich sogar auch zu Gesetzesänderungen in Thailand geführt. Die Eltern wurden dann auch strafrechtlich verfolgt in Australien, auch aus anderen Gründen, die Wunscheltern vielmehr. Also, und Baby Gammy ist gesichert, es gab ein Crowdfunding, er hat australische Staatsbürgerschaft bekommen, die leben jetzt alle glücklich in Australien. Also für das Kind ist das letztlich gut ausgegangen, aber es lebt natürlich mit seiner Leihmutter. Und das war nie so gedacht. Und das ist das große Problem. Also wir sagen mal, wir schützen die Leihmütter, aber im Grunde das, was die größte Sorge von Leihmüttern zu sein scheint, davor schützen wir sie nicht. Und deswegen ist es zum Beispiel so, dass in England die vorgeschlagene Regelung, die ich im Grunde sehr vernünftig finde, sagen, also es kann nur die Leihmutter sagen, ich möchte das Kind behalten. Die andere Seite kann nicht sagen, wir wollen das Kind nicht. Die andere Seite, die Wunscheltern, sind die Eltern. Und dann gibt es eine Periode, wo die Leihmutter sagen kann, ich habe mir das anders überlegt. Ja? Das heißt, und das ist eine tatsächliche Absicherung der Leihmutter. Ja? Also wo sie gesichert ist, dass das Kind nicht gegen ihren Willen ihr Kind ist. Aber gleichzeitig ist sie auch gesichert, dass wenn sie das Kind, und das sind extreme Ausnahmefälle, statistisch gesehen, international, es kommt so gut wie nicht vor, dass sie sagt, ich habe mich jetzt so mit dem Kind identifiziert, ich möchte, dass das mein Kind ist, dann kann sie das machen. Und das heißt, das ist eine tatsächliche Sicherung der Leihmutter. Die haben wir in Deutschland nicht, die haben wir auch in Dänemark nicht, die haben wir in Frankreich nicht, die haben wir auch in England bisher nicht, weil die Leihmutter kann dann auf dem Kind sitzen bleiben. Und wir haben auch Fälle, wo die Leihmutter sagt, das Kind ist mir wirklich piepegal, aber ich habe mich jetzt mit den Wunscheltern gestritten und jetzt gebe ich mein Einverständnis nicht. Es gibt ein Kind, das ist jetzt 14 Jahre alt, das lebt mit den Wunscheltern, ist aber nur mit dem Vater rechtlich verwandt, weil die Leihmutter seit 14 Jahren sagt, ich bin so sauer auf euch, ich gebe meine Zustimmung nicht. Das Kind ist mir egal, ich will das auch gar nicht sehen. Und das ist ja auch kein Zustand für ein Kind.
Na, und wie ist es dann in Konfliktfällen? Also geht man dann vor Gericht? Es gibt ja wahrscheinlich vorher, muss man ein Agreement oder einen Vertrag schließen in irgendeiner Weise.
Ja, aber ich meine, Konfliktfälle sind Konfliktfälle, das gibt es natürlich an allen Lebensbereichen, und dann muss es halt vor Gericht ausgetragen werden, wenn man sich nicht einigen kann. Das ist in Kindschaftsfällen natürlich besonders problematisch. Das gilt aber genauso für natürliche Empfängnis wie alle anderen auch. Das haben wir dann auch bei Adoptionsfällen und so, aber das muss dann halt ausgetragen werden. Und da ist dann der Maßstab das Kindeswohl. Ja? Und da kann man natürlich sagen, oder als Gesetzgeber kann man sich dann auch überlegen, wo dann die Prioritäten sein sollen. Das kann man ja gestalten, wie man möchte. Es geht halt da um das Kind. Aber in dem Fall, wo die Leihmutter sagt, das Kind will ich gar nicht sehen, das interessiert mich nicht, und es lebt aber seit 14 Jahren in einer anderen Familie, das ist doch kein Zustand. Also da wird dann jetzt ein Adoptionsverfahren eingeleitet, aber die betreffende Wunschmutter, die natürlich Anwältin ist, die sagt auch, ich adoptiere doch nicht mein eigenes Kind. Das ist doch schon mein Kind, ja. Und das ist auch die Argumentation der französischen Ménisson-Familie, die sagen, also Adoption, warum soll ich denn mein eigenes Kind adoptieren? Also im Selbstverständnis vieler Wunscheltern, und darüber kann man vielleicht auch streiten, aber im Selbstverständnis vieler Wunscheltern sind die ja schon die Eltern. Und wenn sie eine Geburtsurkunde aus der Ukraine haben oder ein Gerichtsurteil aus Kalifornien, wo das auch schon so drin steht, dann kann man natürlich sagen, dann gibt das vielleicht auch ein bisschen mehr Berechtigung, dass das vielleicht so ist. Weil eben zumindest in einem Rechtsgebiet ist das tatsächlich der Fall. Ja? Also in der Rechtsordnung Ukraine oder der Rechtsordnung Kalifornien und da damit letztlich in den ganzen USA, ist das dann schon so. Also man muss überlegen, wen schützen wir eigentlich und vor was?
Aber gibt es zum Beispiel in England auch per Gesetz grundlegende Dinge, die in so einer Vereinbarung geregelt werden müssten oder die festgelegt werden müssen? Oder ist das völlig der Privatautonomie vorbehalten?
Ja, in England ist es ja so, dass wir nur das Ergebnis, also in England ist es ja immer nur hinterher. Also das heißt, es gibt dann den Parental Order und da gibt es dann so ein paar Sachen, die man erfüllen muss, aber das Agreement hat damit letztlich nichts zu tun. In anderen Rechtsordnungen ist das anders, da müssen gewisse Sachen geregelt werden. Zum Beispiel, es muss eine Vereinbarung geben nach den Reformvorschlägen, die muss also zwischen der Leihmutter und den Wunscheltern geschlossen werden. Es muss rechtliche Beratung geben, das muss dokumentiert sein, beide Seiten unabhängig voneinander. Es muss medizinische Beratung und soziale Beratung gegeben haben, interessanterweise auch für den Ehemann der Leihmutter. Den vergessen wir nämlich ganz gerne mal, weil das ist doch schon, also wenn ich mein Mann meiner guten Freundin, der natürlich auch ein guter Freund ist, das ist schon eine Belastung, wenn die eigene Frau ein Kind für die Schwester austrägt. Und die hatte schon zwei Kinder, erklären Sie das mal den Kindern. Ich meine, die waren sehr klein, es hat alles wunderbar funktioniert, aber auch das ist jetzt vorgeschrieben, da muss es eine psychosoziale Beratung geben für die anderen Personen, die betroffen sind. Das halte ich für ausgesprochen vernünftig. Und dann muss in dem Vertrag auch drinstehen, dass nach den Reformvorschlägen, dass die Leihmutter natürlich zu 100% sämtliche Entscheidungsrechte über ihren Körper und medizinische Entscheidungen behält. Es kann also nicht sein, dass die Wunscheltern, wie das in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Kalifornien, möglich ist, dass sie so Bedingungen vorschreiben. Also du musst jeden Morgen einen halben Liter Rhabarbersaft trinken. Ja, das kann man reinschreiben. Oder für jede Zigarette, die du rauchst, zahlst du $5.000 an uns oder du wirst weniger bezahlt. Solche Sachen kann man in einigen Rechtsordnungen reinschreiben. Im Vorschlag in England sagt, nein, die körperliche Autonomie der Frau muss zu 100% gewährleistet sein. Nur diese Frau kann entscheiden, was mit ihrem Körper passiert, ob sie das Kind behält, ob sie es abtreibt. Es ist die Entscheidung dieser Person. Und solche Sachen sind natürlich unglaublich wichtig. Das klappt aber ja nur, wenn man es vernünftig geregelt hat im Gesetz. Und in England ist es halt noch nicht geregelt, weil wir immer nur hinterher entscheiden. Oh, jetzt gibt es ein Kind, dann schauen wir mal, wer die Eltern sind. Wie gesagt, das ist natürlich in vielen Fällen erstmal besser als nichts. Aber da muss man halt immer noch drüber nachdenken, wen schützen wir denn eigentlich? Und schützen wir die denn eigentlich effektiv? Und worum geht es uns denn eigentlich? Und wenn wir sagen, die generalpräventive Funktion dieser Verbotssachen, also das fordert ja auch der Papst, dass die Irland wird Verbot eingeführt, in Italien ist ein Verbot eingeführt worden oder wird bald eingeführt, erreichen wir denn überhaupt unsere Ziele damit? Oder ist das eigentlich nur, ja, wir nennen das Political Posturing. Ja, da stellen sich Leute hin und erzählen was, weil es gut klingt. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo die meisten politischen Nachrichten ungefähr 160 Zeichen haben. Und wenn das Ganze dann ein bisschen komplexer ist, dann hört schon keiner mehr zu. Also weil sich hinzustellen, sagen, wir verbieten das und damit schützen wir Frauen, das ist schlicht und einfach falsch. Wir schützen damit vielleicht die Frauen auf unserem Staatsgebiet. Und da kann man sich natürlich hinsetzen, auf die Schultern klopfen und sagen, was sind wir gut? Aber als anständiger Mensch finde ich, das kann nicht das Ende dieser Diskussion sein. Dass wir sagen, auf unserem Staatsgebiet passiert das nicht. Aber was in Kenia passiert oder in Kolumbien oder in der Ukraine oder in Kambodscha, das ist mir doch egal. Ich finde, das kann man als anständiger Mensch nicht sagen.
Da kann ich dem nichts hinzufügen, um ehrlich zu sein. Ich würde vielleicht nochmal gerne auf die rechtspolitische Diskussion jetzt in England kommen, dass die Reformbemühungen laufen ja schon einige Jahre. Was ist denn Status quo sozusagen? Wann kann man mit Gesetzesänderungen rechnen und warum dauert es so lang?
Um es vorsichtig zu formulieren, England war die letzten Jahre eher etwas mit sich selbst beschäftigt. Und ich sage das auch gar nicht weiter. Es gibt Gründe, warum ich das Land verlassen habe. Aber die Law Commission hat einen sehr gründlichen, auch zusammen mit der schottischen Law Commission, sehr gründlichen, sehr durchdachten Report. Man muss nicht mit allen Details einverstanden sein, bin ich auch nicht. Und mit relativ konkreten Gesetzesvorschlägen vorgestellt. Erfordert es aber, dass das Parlament sich damit mal beschäftigt. Aber ich glaube, die sind im Moment sehr damit beschäftigt, die Schäden der letzten Jahre aufzuarbeiten. Und wenn man das rechtspolitisch betrachtet, dann ist es so, dass man mit Familienrecht keine Wahlen gewinnen kann. Man kann mit Familienrecht aber sehr, sehr gut Wahlen verlieren, weil das ein Thema ist, also wie Geschlechtsidentität und so weiter. Damit kann man die Menschen zur Weißglut treiben oder auch auf die Straße und so weiter. Obwohl es im Grunde verglichen mit Wirtschaftsproblemen, Umweltschäden, Klimawandel im Grunde kleine Sachen sind, ob nun jemand sich selbst zu seinem Geschlecht identifizieren kann oder nicht. Aber das ist das, was die Leute an die Urne treibt. Und deswegen ist meine Prognose, dass wir in den nächsten 4 Jahren in England nichts sehen werden, weil viele Leute, die sich damit noch mehr beschäftigen als ich, aber bin ja auch schon ein paar Jahre im Geschäft. Es ist so, dass Familienrechtsreformen am besten immer schnell nach der Wahl umgesetzt werden müssen, weil dann gibt es nämlich 4 Jahre Zeit, oder je nachdem, nach dem System, 3 bis 5 Jahre Zeit bis zum nächsten Mal und dann haben sich die Wogen ein bisschen geglättet. Das haben wir zum Beispiel gesehen, als in Spanien Geschlechtsidentität, einfache Scheidungen und gleichgeschlechtliche Ehe eingeführt wurden. Dann kochte das 1 Jahr lang hoch und dann anschließend stellte sich raus, dass der Kontinent nicht im Ozean versinkt und dass die Gesellschaft weiter funktioniert. Und dann 3 Jahre später war die Diskussion dann auf andere Themen fokussiert. Ja, also ich meine, natürlich sind das Themen, die für viele Leute sehr wichtig sind. Man muss halt sehen, was gesamtgesellschaftlich am wichtigsten ist. Aber als Politiker würde ich sagen, ich würde so ein Thema nicht am Ende der Legislaturperiode anfassen. Und ich glaube, in England gibt es genügend andere Dinge, die jetzt gemacht werden müssen.
Das war auch nochmal ein schöner Bogen vielleicht zu der deutschen Debatte. Wie wäre denn Ihre Prognose mit Blick auf Deutschland? Also vielleicht nochmal 2 Fragen. Sehen Sie, dass nach dem Bericht der Kommission jetzt noch was passieren wird vor der nächsten Wahl? Die 2. Frage daran anschließend, welche Empfehlungen würden Sie vielleicht dem deutschen Gesetzgeber mit an die Hand geben?
Auch in Deutschland haben wir eine Regierung, die so ein bisschen mehr mit sich selbst beschäftigt zu sein scheint und auch mit der generellen politischen Lage in Deutschland, die ja auch nicht ganz einfach ist, um es vorsichtig zu formulieren. Insofern sehe ich nicht, dass die Regierung da noch ein weiteres kontroverses Thema anfasst. Andererseits, manchmal kann man das auch einfach sagen, wisst ihr was, jetzt machen wir das auch noch. Aber ich sehe das erstmal nicht. Ich glaube, es bedarf auch einer breiteren gesellschaftlichen Debatte. Also das kann man auch nicht einfach so übers Knie brechen. Also bei dem Gesetz zur Geschlechtsidentität, da kann man natürlich sagen, das ist über Jahrzehnte aufgebaut worden durch Rechtsprechung und durch Diskussionen. Emissionen und so, das ist jetzt nicht überraschend und auch völlig im Einklang mit internationalen Entwicklungen. Aber meine Prognose ist, dass, wenn denn was passiert, die Deutschen genau denselben Fehler machen, wie jetzt zum Beispiel der letzte Vorschlag aus Finnland oder auch der Vorschlag aus Dänemark, dass sie sagen, wir sind jetzt bisher in einem Land, das den Verbotsansatz fährt und wir haben jetzt erkannt, dass nicht alle Leihmutterschaften böse sind und dass vielleicht auch das Kindeswohl wichtiger ist und dass wir dem Priorität und dann gehen sie in das, was wir tolerant nennen. Also dass wir Leihmutterschaften oder die Elternschaft aus Leihmutterschaft bei uns anerkennen. Selbst dann, wenn Zahlungen geflossen sind. Das heißt, das verschiebt sich sozusagen in dieser Kategorisierung, die wir entwickelt haben und da waren wir auch sehr stolz drauf, weil der UN-Rapporteur, Special Rapporteur, hat das auch übernommen und diese Kategorisierung, die wir entwickelt haben, ist jetzt gängig in der internationalen Diskussion, glauben wir. Also dann rutschen die halt von der Verbotskategorie in die Toleranzkategorie. Aber wenn wir sehen, aber unsere Untersuchungen zeigen auch, dass eben letztlich genau dieselben Probleme in dieser Kategorie weiter existieren, weil wir halt weiter ist, wenn wir sozusagen nur die sogenannte altruistische Leihmutterschaft zulassen, dann wird es halt immer noch eine große, große Zahl an Fällen geben, die eben auf dem Staatsgebiet, das tolerant ist, aber eben Zahlungen nicht zulässt, die dann halt woanders hingehen, weil einfach es nicht genügend Personen gibt, die sich dafür zur Verfügung stellen. Ist ja auch, wie gesagt, es ist auch eine größere Sache und auch sehr nachvollziehbar. Und das heißt, dass wir letztlich das Problem nur ein Stück weit reduzieren, aber das Stück so klein ist, dass wir damit letztlich das Politikziel nicht erreichen. Also wenn das Politikziel ist, wir wollen keine Leihmutterschaften, das funktioniert nicht. Wenn das Politikziel ist, wir wollen Frauen schützen, ja, das ist schön, das schaffen wir dann aber nur auf unserem Staatsgebiet und woanders werden die Frauen dann umso schlimmer ausgebeutet. Weil wir natürlich mit unserem vielen Geld in den Westen kommen und dann gibt es diese indischen Kliniken oder gab es, wo die Frau dann $500 bekommt, ja, und der Agent bekommt 50.000. Das sind doch keine Zustände, die wir fördern wollen. Ja, das kann doch kein Politikziel sein. Insofern wäre mein Wunsch, dass der Gesetzgeber vielleicht mit größerem Mut daran geht und sagt, nee, wir müssen jetzt vernünftig regulieren und sagen, Leihmutterschaft, und das ist der Ansatz jetzt von dem englischen Reformbericht, sagen, also es ist eine ganz normale, also es ist eine akzeptable Form, eine Familie zu gründen. Und wenn das der Grundansatz ist, dann müssen wir schauen, wie regulieren wir das. Na, die Engländer haben sich gedrückt in dem Reformbericht um die Zahlung, weil das natürlich das große kontroverse Thema ist. Und das ist auch eine der Hauptkritik. Punkte an dem englischen Reformvorschlag ist, dass sie genau the Hot Potato, genau das nicht wirklich angegangen sind. Weil selbst wenn man ein wirklich gutes System hat, wie die Engländer das vorschlagen, das neue System, wenn es nicht genügend Leihmütter auf dem eigenen Staatsgebiet gibt, dann wird es halt woanders stattfinden. Und dann sagen ganz viele Leute, ah, da müssen wir halt internationale Vereinbarungen treffen. Ja, The Hague Conference, die Haager Konferenz, die arbeitet schon seit über 2 Jahrzehnten daran. Das wird nicht funktionieren. Und selbst wenn es denn so ein mögliches internationales Übereinkommen gibt, dann wird es nicht von allen Staaten gezeigt werden. Und wir dürfen nicht vergessen, dass Leihmutterschaft letztlich leider auch eine Industrie ist. Da verdienen sehr viele Menschen sehr viel Geld. Ärzte, Kliniken, Agenten und so weiter. Und ich sage nicht, dass Ärzte kein Geld verdienen sollen, aber wenn es natürlich auf einen Tourismus hinausläuft, dann läuft das natürlich häufig in ungeordneten Bahnen und dann werden Summen gezahlt, die nicht angemessen sind und auch für die Agenten und so weiter. Und diesen Bereich, den müsste man halt austrocknen. Und das kann man halt nur, wenn man die Leihmutterschaft auf das eigene Staatsgebiet holt. Und ich bin beileibe kein Freund der kommerziellen Leihmutterschaft. Das klingt immer so. Aber also mit meiner Mitautorin Claire Fenton-Glynn, die jetzt Professorin in Monash ist, die war vorher mit mir zusammen Professorin in Cambridge, deren Startpunkt ist, dass alle Leihmutterschaften im Grunde Ausbeutung sind. Das ist ihr Startpunkt, sagt. Es ist immer Commodification of the female body. Es ist immer Ausbeutung. Und letztlich sagt sie auch, es ist letztlich immer auch ein Kauf eines Kindes. Aber interessanterweise, durch diese gemeinsame Arbeit, die wir auch bewusst zusammen angegangen haben, weil mein Startpunkt war, ich habe aber eine gute Freundin, wo war denn da die Ausbeutung? Ja, die hat für ihre Schwester und so weiter. Das heißt, also für mich waren einige Leihmutterschaften schon immer in Ordnung. Und da stehe ich auch zu, nach wie vor. Das hat sich für mich nicht geändert. Aber letztlich sind wir beide zu demselben Ergebnis gekommen. Und deswegen konnten wir auch zusammen das Schlusskapitel sehr gut verfassen, weil letztlich als gesamtgesellschaftlich, gesamtglobale Verantwortung können wir halt nicht sagen, wir verbieten das oder wir tolerieren das nur, weil die Schäden werden dann woanders verursacht. Es ist im Grunde, und das ist ein krudes Beispiel, aber es ist wie, wenn man Umweltverschmutzung betreibt, weil der Wind immer so steht, dass der Dreck woanders hinfällt. Das ist aber keine akzeptable Haltung als Mensch. Ja, und dazu sind wir beide gekommen von völlig unterschiedlichen Ausgangspunkten. Und das hat mich letztlich auch überrascht. Das hatten wir am Anfang des Projektes nicht so gesehen.
Ja, vielen Dank für nochmal den Rundumblick und auch so die globale Perspektive. Ich habe ganz viel gelernt heute in unserem Gespräch. Ich hatte im Vorgespräch schon gesagt, wir werden es wahrscheinlich nicht mit 30 Minuten schaffen, das Gespräch, weil es einfach so viele Fragen hat und so viele wichtige Themen auch. Und Sie sind ja auch jemand, der sich sehr lange mit dem Thema beschäftigt hat. Deswegen auch vielen, vielen Dank an diese Expertise, die Sie heute mit uns geteilt haben. Und Und wir sind ja beide der Ansicht, dass wichtig in Deutschland vor allen Dingen jetzt auch erstmal der Diskurs ist, dass man darüber spricht und ja die verschiedenen Argumente austauscht. Und das, finde ich, passiert aus meiner Sicht doch zu wenig. Selbst nach dem Bericht, der ja Anfang des Jahres veröffentlicht oder vor wenigen Monaten veröffentlicht wurde. Und dazu soll unser Podcast natürlich auch einen Beitrag leisten. Daher vielen, vielen Dank, dass Sie so umfangreich und detailreich Frage und Antwort gestanden haben. Und vielen Dank für das Gespräch.
Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audiopodcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.